Ich weiß jetzt nicht, ob das Band schon mitgelaufen ist. Es ist sozusagen etwas besorgt worden, was ich brauche, um zu verdeutlichen, was ich sagen möchte. Heute ist der 17. Februar. Ein Hamburger erinnert sich an dieses Datum, glaube ich, relativ gut, wenn er mindestens so alt ist wie ich. Denn vor 51 Jahren war der 17. Februar etwas, was die Menschen wieder vor Augen geführt hat. Es ist anders, als man denkt. Über 100 Jahre lang hatten die Deiche in Hamburg gehalten. Und dann am 17. Februar, ich erinnere mich noch an die Nacht, 16. 17. Februar, stürmte es. Aber die Deiche hielten diesmal, weil auch eine Springflut war, nicht stand. Es war eine große Überschwemmung in Winnemsburg und anderen Stadtteilen Hamburgs. Und viele Menschen haben damals ihr Leben verloren. Die Kraft der Natur ist den Menschen vor Augen geführt worden und sie ist größer gewesen als das, was sich damals die Stadtplaner vorgestellt hatten. Wenn ich jetzt so Dirk erlebe und auch Herbert vorher, denke ich, eigentlich, da brauche ich gar nicht predigen, aber ich tue es trotzdem. Eigentlich ist die Predigt überflüssig, denn ihr müsstet alles wissen. Wie ich erfahren habe, nehmt ihr ja in der Bibelstunde den Römerbrief durch. Und dort ganz am Anfang steht Folgendes. Paulus schreibt dort: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zum Heil einem jeden, der glaubt, den Juden zuerst und auch dem Griechen. Denn die Gerechtigkeit Gottes wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben. Ihr wisst es wahrscheinlich alle, ich habe da ja nichts bei der Bibelstunde dabei, also habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Was mag das bedeuten? Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Eine Kraft, eine große Kraft, eine kleine Kraft, eine riesige Kraft. Es ist eine Kraft zum Heil, schreibt Paulus. Das ist sozusagen heute mein Thema. Die Kraft Gottes, die im Evangelium wirkt. In einer Parallelstelle dazu heißt es: Denn das Wort vom Kreuz ist zwar denen, die verloren gehen, eine Torheit, uns aber, die gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes. Wie, überlegte ich mir, kann man das verdeutlichen? Wie ist denn das eigentlich zu verstehen? Nun, erst einmal historisch gesehen erkennt man die Kraft Gottes, die Kraft des Evangeliums. Damals, als das verkündet wurde, war es eine römisch-griechische Welt, die geprägt waren von den Vorstellungen der damaligen Zeit, von Gottheiten, die Jupiter oder Zeus geheißen haben und Kaiser, die sich aufschwangen, selber zu großen, mächtigen Menschen oder Göttern zu werden und die dann anfingen, mit Vehemenz dieses Evangelium zu bekämpfen. Aber es hat es überwunden. Das Römische Reich ging zugrunde, aber das Evangelium lebte weiter und bestimmte die ganze kommende Zeit in Europa. Aber man wird zu Recht fragen, so etwas gibt es auch. Es gibt auch einen Buddha, der gepredigt hat und viele Menschen bewegten, und noch heute kennen wir seine Lehren. Oder Mohammed, der seine Verkündigung in alle Welt hinausgetragen hat sozusagen und heute viele Menschen beeinflusst und deren Leben bestimmt. Ist da mehr? Was ist das? Dieses Wort im 1. Korintherbrief schreibt etwas, dass es eine Kraft ist, aber scheinbar nimmt diese Kraft nicht jeder wahr. Es gibt in der heutigen Physik vier Naturkräfte. Das eine ist die Schwerkraft. Wir kennen sie alle ganz gut. Habe hier einen Schraubenschlüssel. Wenn ich ihn loslasse, plumpst er zu Boden. Und ich sage wirklich, Gott sei Dank, denn wäre es nicht so, würden wir nicht leben können. Wir hätten keine Atmosphäre und wir hätten keine Lebensbedingungen hier. Das andere ist die elektromagnetische Kraft. Darauf komme ich noch. Die anderen Kräfte sind uns eher weniger vertraut. Das ist die schwache Kernkraft, die im radioaktiven Zerfall ist, und die starke Kernkraft, die unter Elementarteilchen wirkt und das ganze Materie so nach den heutigen Erkenntnissen zusammenhält. Die sind uns eher fremd und wir kennen sie nicht. Eine Kraft, die man nicht sieht und nicht fühlt. Ein Kästchen habe ich hier. Fasse es an, habe hier ein Stück Holz, lasse es fallen, passiert überhaupt nichts. Ein ganz normales Kästchen. Aber ich habe hier eine Unterlegscheibe, 3 Zentimeter groß. Guckt mal. Habt ihr es gesehen? Ich mache es nochmal.
Immer nach vorne, was die Seite so. Das.
Habt ihr gesehen? Magisch wird dieses angezogen und es schießt nach vorne. Und hier mein Schraubenschlüssel, den ich hatte, er hängt senkrecht in der Luft. Eine unsichtbare Kraft geht aus diesem Kästchen aus. Wenn ich eine Scheibe nehme und sie hinstelle, fällt sie um. Ich stelle mal eine Scheibe hier hin und ich stelle eine Scheibe drauf und sie steht. Um es vollständig zu machen, nehme ich noch etwas, einen Kronkorken, das ist der Vorführeffekt. Na? Er steht. 2-3 Zentimeter große Scheiben stehen übereinander und ein Kronkorken von einer Flasche obendrauf. Eine unheimliche Macht geht davon aus. Von dem Kästchen. Ich habe lange überlegt, ob ich dieses vorführe, und ich habe es mit den Ältesten besprochen. Diese Sache ist nicht ganz ohne, denn hier ist ein sogenannter Supermagnet in dem Kasten versteckt und er ist so gefährlich tatsächlich, dass er bedrohlich sein kann. Ein Herzschrittmacher beispielsweise könnte eine Fehlfunktion bekommen, wenn man sich in der Nähe dieses Magneten aufhält. Für später nachher bitte ich also alle, die in irgendeiner Weise vielleicht ein Hörgerät haben und so weiter, gebührenden Abstand zu halten, damit hier nichts passiert. Das Teil löscht, und ich wette drauf, jede Kreditkarte oder jede IC-Karte. Wenn ihr sie also nicht mehr braucht, könnten wir das ausprobieren. Nehmt das einmal weg. Was ich hier habe, ist ein Werkzeug, das nennt sich ein Franzosen. So, dieses Kästchen hat keinerlei Angst vor den Franzosen, hält ihn vollkommen problemlos, obgleich er 1,6 Kilo schwer ist. Es ist über dieses, den Magneten berichtet, dass er in der Lage ist, 190 Kilogramm zu tragen unter günstigen Verhältnissen, und je nachdem, wie man den Versuch aufbaut, können es über weit über 500 Kilogramm sein. Also bitte Vorsicht. Nein. Was sollte das Ganze? Es ist eigentlich nur eine Demonstration dessen, dass es Kräfte gibt, die wirklich nicht zu unterschätzen sind, die wirklich ausgesprochen stark sind, aber man spürt sie nicht. Man fühlt sie nicht und man nimmt sie nicht wahr, und nur unter ganz gewissen Voraussetzungen nimmt man plötzlich von der Gewalt dieser Kraft etwas auf. Im ersten Korintherbrief steht davon etwas, wie ich schon gelesen hatte und wie auch Herbert vorhin gesagt hatte: Das Wort vom Kreuz ist zwar denen, die verloren gehen, eine Torheit, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes. Was ist der Unterschied? Warum wirkt das Evangelium als eine Kraft auf manche Menschen, sage ich einmal, und auf manche nicht? Was ist hier der Unterschied? Das Stück Holz ist vollkommen unbeeindruckt davon. Ich lese den Vers aus dem Römerbrief noch einmal. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zum Heil einem jeden, der glaubt. Der glaubt. Und wir lesen im Hebräerbrief: Aber das Wort der Predigt half jenen Israeliten, die mit Mose aus Ägypten ausgezogen war. Jenes Wort der Predigt half jenen nicht, weil es sich bei den Zuhörern nicht mit dem Glauben verband. Und im Hebräerbrief 11,6 steht: Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu wohl zu gefallen. Das heißt, es gibt eine Voraussetzung, diese Kraft Gottes wahrzunehmen, der Glaube. Es wird einmal so sein wie mit der Schwerkraft, dass alle Dinge verändert werden, und jeder, der da glaubt oder auch nicht glaubt, es erfahren wird, wenn der letzte Tag kommt und, so wie im 2. Petrusbrief beschrieben steht, sich alle Elemente auflösen wird. Das ist wie mit der Schwerkraft. Das wird jeder erfahren, ob der glaubt oder nicht glaubt. Aber für die nicht glauben, ist es nicht eine Erfahrung, die Freude macht und zum Heil dient. Es ist eine Erkenntnis dann, die das Gericht ankündet. Uns aber ist es jetzt eine Kraft zum Heil. Wie, überlegte ich mir, kann das sein? Was ich mir gedacht habe, ist Folgendes. Im Johannesevangelium spricht Jesus zu seinen Zuhörern, nachdem er vorher 5000 Leute satt gemacht haben und es dann in der anschließenden Synagoge zu einer großen Auseinandersetzung gekommen ist, als er sich als das Manna, also parallel sich zum Manna stellte, was vom Himmel herabgekommen ist, da sagte er: Der Geist ist es, der lebendig macht. das Fleisch hilft nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist. Was mag das bedeuten? Ich verstehe es zum Beispiel so, dass diese Worte aus dem Geist Gottes heraus entstanden sind, geredet worden sind, die er den Zuhörern gegeben hat. Sie stammen von Gott. Ich rede nicht von mir selbst aus, sagte Jesus, sondern der Vater ist in mir wirksam. Aber es ist mehr. Der Geist Gottes benutzt diese Worte, um etwas zu bewirken. Hier ist ein Magnet drinne, der hat ein Kraftfeld. Das geht von dem Magneten aus und ist sozusagen ein Teil, macht von ihm aus. Und auf manche Gegenstände kann es nicht ansetzen. Holz zum Beispiel. Andere Dinge kann es beeinflussen, kann es darauf einwirken. Das ist zum Beispiel viele Metalle oder einige Metalle, Eisen beispielsweise, Kobalt oder Nickel, vielmehr nicht. Der Geist Gottes benutzt das Wort und bei manchen Menschen findet er einen Ansatzpunkt, wenn sich das Wort dann mit dem Glauben vereinigt. Was heute Herbert vorgelesen hat aus der Stelle aus dem 1. Korintherbrief, dem 2. Kapitel, zeigt etwas. Der Geist Gottes ist etwas, der sogar Gott durchdringt und durchforscht. Und er offenbart es, aber er offenbart es denen, die des Glaubens sind und die den Geist Gottes haben. Es ist offenbart ihm dem Menschen eine verborgene Weisheit. Nämlich das, wie die Zusammenhänge sind zwischen Menschen und zwischen der Gottheit, den wir jetzt kennengelernt haben als Gott. Aber der Geist Gottes kann es bei dem natürlichen Menschen nicht. Es fehlt was. Es fehlt der Ansatzpunkt. Und der Glaube ist der Ansatzpunkt, den der Geist Gottes sehen will, damit er an uns wirken kann. Und der Glaube, heißt es, kommt aus der Predigt. Und die Predigt aber durch das Wort Christi. Der Geist Gottes nimmt die Predigt und wirkt an den Menschen. Wie ist das genau zu verstehen? Wie passiert das? Ich denke, es gibt viele Art und Weisen, wie das passiert. Und ich bin davon überzeugt, ob ich Uli frage oder Joachim, sie werden eine eigene Geschichte erzählen, wie das passiert ist. Wie Glaube zustande gekommen ist in ihnen. Ich will es ganz persönlich sagen, wie es bei mir gewesen ist. Ich war ein Atheist, ein ungläubiger Mensch. Ich kannte von Gott nichts und wusste nur so von meinen Verwandten das Wort, wie beispielsweise Glaube ist Opium fürs Volk. In diesem Zusammenhang bin ich aufgewachsen. Das war meine Welt, wie ich sie gekannt habe. Dann gab es eine Kinderbibel, sag ich einmal, die in der Schule benutzt wurde für den Religionsunterricht. Das Schild des Glaubens hieß es, das weiß ich doch. Kurze Zusammenfassung dessen, was im Alten und Neuen Testament drinne steht. Und da gab es solche Geschichten drinne, wie mit Zachäus, ein Oberzöllner. Ein Mann, wahrscheinlich rigoros und über Leichen gehend, wie wir sagen, er war sehr reich. Er konnte Jesus nicht sehen, weil er ganz klein war, aber Jesus war schon berühmt. Da kletterte er auf den Maulbergbaum und Jesus sagt, ich muss heute bei dir bleiben. Leute sagten, die waren die religiösen Führer, jetzt ist er wahnsinnig geworden, Jesus. Aber auf Zachäus hat es einen Eindruck gemacht und er hat plötzlich sein Leben verändert. Ein Mensch, der anders geworden ist, der sagte, wenn ich etwas erpresst habe, gebe ich es siebenfach zurück. Und ich erkannte etwas, was da über Gott gesprochen wurde, ist etwas, was mich berührt hat. Da sprach Jesus zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Da gab es dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Zwei Söhne. Und der Jüngere lässt sich auszahlen und geht in die Fremde und verprasst alles und erlebt sozusagen den totalen sozialen Abstieg. Vollkommen kaputt kehrt er zurück. Und der Hausvater, Gott, was sagt er? Das geschieht dir recht, siehst du wohl. Nein, sagt er nicht, sondern er läuft ihm entgegen und fällt ihm um den Hals. Das ist etwas, was mich berührt hat. Ich habe von den Geschichten Josef gelesen, dem Mann, den die Brüder so böse mitgespielt haben. Und nicht genug dessen, der dann auch noch von der Frau des Potiphars, seines Hausherrn, verleitet werden sollte zum Ehebruch. Und er sagt, das kann ich nicht tun. Wie sollte ich ein so großes Unrecht begehen und wieder Gott sündigen, sagt er ihr. Und als Dank bekommt er keine Anerkennung, sondern wird ins Gefängnis geworfen. Wer hätte nicht so menschlich das Gefühl gehabt, das ist alles sinnlos, es gibt keine Gerechtigkeit, alles nur Zufall. Und doch lesen wir, der Herr aber war mit Josef und machte ihn beliebt, und erwarb ihn Gunst bei dem Aufseher des Gefängnisses. Und später gibt er sich seinen Brüdern zu erkennen, als er aufgestiegen war zu einer ganz großen, machtvollen Position im ägyptischen Reich. Und er rächt sich nicht an ihnen, sondern sagt, Gott hat es so gefügt, damit viele am Leben bleiben. Das hat mich bewegt. Da ist der Wunsch in mir entstanden, das ist etwas, was mich anspricht, was mich beeinflussen soll. Und dann kamen die Gedanken, könnte es vielleicht sogar sein, dass es nicht nur eine Geschichte ist, nicht nur schöne Gedanken, nicht nur Ziele, könnte es sein, dass es wahr ist, dass es tatsächlich Wahrheit ist, von dem hier berichtet wird. Und dann kommen die Gedanken weiter und man sagt, es gibt ja auch Gründe dafür, dass es Wahrheit sein könnte. Und dann plötzlich kommt der Glaube. Und dann verändert sich etwas. Dann wurde ich überwältigt von einem ganz neuen Leben, von einem ganz neuen Eindruck. Und es war der Anfang dessen, was damit endete, dass ich heute hier vor euch stehe. Und wir lesen davon, von diesen Veränderungen. Eine stadtbekannte Sünderin gab es. Und Jesus war bei einem frommen Mann eingeladen. Die hatte davon gehört und kam, fiel ihm zu Füßen, salbte seine Füße mit ganz kostbarem Öl und weinte und trocknete mit ihren Haaren seine Füße ab. Was war geschehen? Wie konnte das passieren? Wir erinnern uns an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Sie hat gewirkt. Sie hat diese Frau ergriffen und hat etwas in ihr bewirkt. Das Wort ist Geist und hat auf den Menschen eingewirkt. Und Jesus sprach zu ihr: Dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Das Wort Gottes hat sie verändert, hat ihr ins Herz etwas Neues gesetzt, was sie veranlasste, etwas ganz Neues zu begehen, ein neues Leben anzufangen. Und sie hat erfahren, dazu gibt es viel Grund. Die Liebe Gottes hat sie überwältigt und sie hat sie in Jesus gesehen. Wenn wir vom Wort Gottes hören, ist es kein Abstraktum. Es zeigt uns sozusagen die Menschen, die in dem Glauben gelebt haben. Die Propheten, Josef, wie ich schon erzählt hatte. Und ganz, ganz besonders wichtig, es zeigt uns Jesus. Und diesen Jesus hat diese Frau erkannt und hat ihr Leben daraufhin vollkommen neu werden lassen. Ich finde es interessant, etwas, was erst gar nicht so in mein Denken drinne war, dass Gott die Beziehung zu dem Menschen, zu dem, die ihn glauben, vergleicht mit der Liebe, die Mann und Frau zueinander haben. Da heißt es dann im Hohen Lied, im achten Kapitel, denn stark wie der Tod ist die Liebe, Leidenschaft, hart wie die Unterwelt. Ihre Gluten sind Feuersgluten, ihre Flammen wie die Flammen des Herrn. Es war der Predigttext, den Dieter zu unserer Hochzeit gewählt hatte. Ich erinnere mich noch. Und diese Liebe Gottes, diese machtvolle, die den Tod überwindet, hat Menschen ergriffen und hat das Leben verändert. Eine machtvolle Kraft, die den Menschen einen Neuanfang werden lässt. Eine andere Geschichte macht es sogar noch deutlicher, dass mehr als das passieren kann. In Markus 5 lesen wir von einer Frau, die schon 12 Jahre lang krank gewesen ist und unter Blutfluss litt. Das, sag ich mal, ist aus heutiger Sicht für eine Frau unangenehm, für eine Frau früher eine Katastrophe. Es bedeutet das Ende der ehelichen Gemeinschaft üblicherweise. Und es bedeutet, dass man während dieser ganzen Zeit unrein ist. Und damit ein bisschen Ausgestoßenheit zu ertragen hat. Die hatte von Jesus gehört. Und sie tat etwas Richtiges. Sie ging zu ihm hin und sagte, wenn ich nur ihn seine Kleider anrühre, werde ich geholfen. Glaube. Und nun passiert etwas. Im Vers 39 halte, und nachdem sie ihn berührt hatte, geht es weiter. Und sofort spürte Jesus an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, und wandte sich um. Fragte dann, wer das gewesen ist. Die Jünger fragen, wieso die Leute, die stoßen hier, umgeben dich, was umringen dich. Was fragst du da? Wer hat mich angerührt? Aber eine Kraft ist von ihm ausgegangen. Und das ist eben halt etwas, was Kraft Gottes ist, die ausgeht. Es wird vermittelt durch den Heiligen Geist und es wirkt in dieser Frau, weil sie Glauben hatte. Denn es heißt, wenig später, nachdem sie gekommen ist und alles erzählt hatte, sprach Jesus zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden und sei von deiner Qual geheilt. Die Kraft Gottes hat etwas getan. Nicht nur im Denken, sondern sie tut tatsächlich im Leben etwas Handfestes. Es passiert etwas. Wir lesen eine negative Seite hiervon so in Kapernaum, als er in der Synagoge dort gepredigt hat, seiner Heimatstadt. Da sagen wir, ist das nicht der Zimmermannssohn? Und da heißt es im Vers 58, und er, Jesus, vollbrachte da nicht viele Machttaten. Er vollbrachte, heißt es, nicht viele Machttaten. Und warum? Um ihres Unglaubens willen. Im Hebräer 11 heißt es, wir sehen es wieder, durch Glauben empfing Sarah auch Kraft, selbst Nachkommenschaft zu erhalten, trotz ihres Alters, weil sie den für treu erachtete, nämlich Gott, der es verheißen hatte. Darum empfing eine Greisin die Möglichkeit, noch ein Kind zu gebären, weil die Kraft Gottes in ihr wirkte. Und zwar, wie der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt, wegen des Glaubens. Und ergänzend dazu schreibt Paulus an Timotheus, seinem Freund und Vertrauten, denn Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Ich habe schon etwas gesagt von der Art, dass die Kraft wirkt. Im 12. Kapitel kommt aus meiner Sicht etwas ganz, ganz Wichtiges. Dort schreibt Paulus als einen Rat an die Gläubigen in Rom und richtet euch nicht nach dieser Welt, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist. Und sondern wandelt euch um. Ich werde dieses später nochmal benutzen, dieser Vers, denn er brauche ihn nochmal. Das Wort, das griechische Wort, was dort verwendet wird, hat etwas mit Metamorphose zu tun. Ein Wort, was wir vielleicht aus der Botanik, aus der Biologie kennen, nämlich, dass sich etwas verwandelt. Eine Raupe wird zum Schmetterling. Das nennt sich Metamorphose, Verwandlung. Und hier heißt es, wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes. Und wir hatten vorher schon gesehen, das ist nicht aus sich selbst heraus, sondern da spielt der Geist Gottes und der Eint und das Wirken Gottes eine Rolle. Die Kraft, die auf ihn einwirkt. Und dann plötzlich passiert etwas, was ich bemerkenswert finde. Im 2. Korintherbrief, 5. Kapitel, heißt es dann, und ist jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Ist jemand in Christus, im Glauben, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Metamorphose, Verwandlung. Gott verändert den Menschen. Es ist nicht mehr der gleiche Mensch wie vorher. Es passiert etwas Wesentliches. Und wir sehen, das hat Auswirkungen. Da schreibt Paulus im Kolosserbrief, denn wir haben von euren Glauben an Jesus Christus gehört und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, weil im Himmel die Erfüllung eurer Hoffnung für euch bereit liegt. Von der Liebe gehört. Das heißt, etwas ganz Besonderes wird in diesen Eingangsversen des Kolosserbriefes gesagt. Der Glaube ist in ihnen ein wunderbares Zeugnis und ein neues Merkmal ist da, die Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Und warum? Warum ist sie da? Weil im Himmel für euch die Erfüllung eurer Hoffnung bereit liegt. Der Mensch ist verändert worden. Er lebt nicht mehr nur in dieser Welt. Er hat eine andere Welt vor ihm. Eine andere Welt, die reich und wunderbar ist. Und diese Schätze, die leben in ihm, in seinem Herzen, in seinem Denken und verändern ihn und machen ihn offen für den anderen, für den Mitmenschen. Lassen ihn zur Liebe bereit sein. Kommen wir jetzt nochmal hierzu. Eine einzelne von diesen Unterlegscheiben und eine einzelne Scheibe dazu. Jede lebt für sich. Weit weg von allem ist sie nur eine ganz gewöhnliche Unterlegscheibe. Ich nehme jetzt einmal noch zwei weitere, so sind es insgesamt vier, und packe sie mal so zusammen. Und sie sind jetzt ganz nah an dem Holzkasten, an dem Kraftfeld, was davon ausgeht. Und seht mal, ich ziehe es ab und sie schweben alle in der Luft, wie magisch zusammengehalten. Eine Kraft hat sie verändert und hat sie zu etwas, ich sag mal, Neuem werden lassen, obgleich es das natürlich nicht ist. Aber verändert worden ist sie. Es ist in ihnen sind die weichen Bezirke, so heißt dieses, eben halt geordnet worden durch dieses Kraftfeld. Und sie hängen zusammen alle und ich spüre hier eine große Kraft, die ausgeht und auf sie einwirkt. Der Glaube nimmt die Kraft Gottes aus und der Heilige Geist verändert ihn. Neue Menschen, die zueinander stehen, voller Liebe, die bereit sind, Lasten anderer zu tragen. Und sie tun es, weil sie aus der Kraft Gottes wirken. Und wir lesen zum Abschluss dieses Gedankens, dass der Geist dessen, schreibt Paulus, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, sodass er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wird durch den Geist, der in euch wirkt. Das neue Leben, was uns angeboten wird, worauf wir hoffen, was Grundlage mit unseres Glaubens ist, kommt dadurch zustande, dass es durch den Geist Gottes gegeben wird, weil er in uns wohnt. Und seine Macht wird es bewirken. Komme ich aber zu der Realität zurück. Wir haben die Erfahrung gemacht, war die Liebe auch doch so groß, irgendwann tritt eine Normalität ein. Die Liebe, hieß es, ist wie die Flamme Gottes und plötzlich erleben wir in unserem Leben manchmal, dass sie scheinbar abkühlt, Alltag trägt, kommt in das Leben hinein. Und viele Ehen werden geschieden. Warum sage ich das? Ich sage es, weil auch etwas uns passieren kann. Unser Glaube ist möglicherweise nicht immer nur auf dem Höhepunkt. Es kommen Krisen. Es kommen Dinge, die uns erschüttern, die uns mürbe machen. Oder nicht? Im Hebräerbrief lesen wir, da schreibt er an die Gemeinde dort oder an die Gemeinden, darum lasst uns ernstlich besorgt sein, dass keiner von euch zurückbleibt, solange die Verheißung in das Land eins, in seine Ruhe einzugehen, noch gilt. Dass keiner von euch zurückbleibt. Das Bild der Wüstenwanderung auf in das gelobte Land. Das ist das Bild, was er hier verwendet. Und einige könnten zurückbleiben. Und warum bleiben sie zurück? Die Kraft lässt nach. Sie können es nicht mehr das Tempo mithalten. Sie schaffen es nicht mehr. Und er sagt, achtet darauf. Und er schreibt weiter, es kommt vor, dass Menschen tatsächlich ganz abgehen. Er schreibt wenig später, es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind, die die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben, also diese Kraft, von der ich gesprochen habe, geschmeckt haben und dann abgefallen sind, vom Neuen zur Buße zu bringen. Schauen wir mal in den Spiegel. Und als ich hineinschaute, was sah ich? Sah ich den Schmetterling? Oder sah ich plötzlich eine Raupe wieder? Oder so ein Zwischending mit zerfetzten Flügeln? Kann es sein, dass plötzlich etwas nicht in Ordnung ist? Für die, die das nicht haben, die können jetzt weghören. Deren Glaube okay ist. Für die, die wie ich Probleme manchmal haben, manchmal schwere Probleme, kommen ein paar weitere Gedanken dazu. Hilfen. In Jakobus heißt es, was also kann man denn wirklich tun? Wenn ich plötzlich spüre, da ist was nicht in Ordnung mit mir, das geht irgendwie nicht so, was soll ich denn tun? Da heißt es, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Naht euch zu Gott, so wird er sich euch nahen. Guck mal, da gehen schon einige jetzt weg. Ich sehe schon, bin entweder zu lang oder ich habe das Thema verfehlt. Manchmal ist es tatsächlich so, der erste Schritt ist, den Kampf aufzunehmen. Wenn ich morgens vielleicht immer müde bin, weil ich stressigen Beruf habe, verdammt nochmal, da ist es so, dass ich sage, soll ich heute zum Gottesdienst gehen? Wirklich mich aufraffen? Und die Antwort ist, ja, tue es. Das ist der erste Schritt vielleicht, dass es besser wird. Widersteht dem Teufel. Dann wird er von euch fliehen. Und naht euch Gott, so wird er sich euch nahen. Ein letztes Mal werde ich jetzt den Magneten bedienen. Nämlich, ich nehme jetzt einmal hier und wir sehen, wenn ich weit genug weg bin, bricht die Kraft zusammen. Ich mache das nochmal. Ich entferne mich, die Kraft wird schwächer und schwächer und schwächer und dann ist sie fort. Wenn ich mich aber nahe wieder, jetzt ist sie ganz locker, wenn ich mich nahe, kommt die Kraft zurück. Und ich wieder von neuem spüre ich diese Kraft, die aus diesen Scheiben wieder Magnete macht und sie zusammenhält. Und ich spüre die ungeheure Anziehungskraft. Wenn wir uns Gott nahen, dann wirkt er auf uns und erfüllt uns mit neuer Kraft. Macht wieder neu das Werk. Und da ist es eben halt so, was ich schon mal gesagt hatte. Erinnern wir uns gleich. Im Übrigen, ihr Brüder, schreibt Paulus, was wahr ist, was gerecht, was wohllautend ist, wenn es irgendeinem Lob gibt, dem denket nach. In Philipper 4. Und was hatten wir im Römerbrief gelesen? Wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes. Die Metamorphose hängt mit dieser Verwandlung und mit dem neuen Denken, mit dem neuen Sinn zusammen. Und das sind Schritte, wie der neue Sinn zustande kommt. Wenn es mir schlecht geht, habe ich vielleicht zu viel Rambo geguckt. Das wirkt auf mich. Er sagt, was wahr ist, was gerecht ist, dem denket nach. Und wenn man dann auch noch tut, was dazu gehört, was ihr auch gelernt und überkommen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, dann findet wieder etwas in die Gegenrichtung statt. Das bringt wirklich denn wieder Heil und hilft, wieder im Glauben auf die Beine zu kommen. Hebräer 12,12, einer meiner Lieblingsstellen ist in diesem Zusammenhang: Darum richtet die erschlafften Hände und die ermüdeten Knie wieder auf und geht gerade Wege mit euren Füßen, damit das Lahmen nicht vom Weg abkommt, nun, sondern vielmehr geheilt wird. Geheilt! Das bedeutet, die Glaubenskrise wird dadurch teilweise überwunden. Dann wirkt Gott, dann wirkt Gottes Geist. Aber nicht aufgeben, nicht sagen, es hat doch keinen Zweck, sondern richtet die erschlafften Hände auf. Und zu guter Letzt, der Vers mit der Metamorphose hatte einen Vers vorher im Römer 12,1 folgende Wortlaut: Ich bitte euch nun, liebe Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes, bringt euren Leib dar als lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Bringt eure Leiber dar als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das meint nicht, dass wir Selbstmord begehen sollen, sondern es meint, dass wir verstehen, mit allem, was ich tue, etwas zu Gott, für Gott zu tun, es sozusagen als Opfer darzubringen. Das ist wirklich vernünftiger Gottesdienst. Das bringt Heil und bringt Segen. Freunde, das ja, waren so meine Gedanken für heute. Amen.